Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Haben Sie sich denn auch schon mal gefragt, was Kubernetes ist und warum sich dazu in der IT-Branche so ein Hype entwickelt hat? Oder sind Sie vielleicht bereits weiter, haben aber noch Fragen zu Implementierung, Betrieb, Sicherheit oder sonstigen Detailaspekten? Meine Kollegen Kai und Benny unterhalten sich heute über diese und viele weitere Themen rund um Kubernetes. Viel Spaß beim Zuhören!
Ja, hallo zusammen. Heute zum Podcast mit mir. Mein Name ist Benny Nill, bin Solution Architect bei uns im Haus für die Themen Cloud und verantworte auch das Kompetenzteam Container, weswegen ich heute als Moderator oder Gesprächsteilnehmer mit meinem Kollegen, dem Kai, hier bin. Hallo Kai.
Hallo, ebenfalls hallo von meiner Seite. Mein Name ist Kai Schönberg. Ich bin technischer Teamleiter in einem Kundenteam, habe aber so ein bisschen Kubernetes, containerisierte Anwendungen als Steckenpferd. Deswegen, ich glaube, dass ich heute auch mit in diesem Podcast bin.
Wir hören in letzter Zeit sehr, sehr viel rund um das Thema Container und dann fallen immer ein Stichwort einem sehr ins Auge, das Thema Kubernetes. Man hat ein bisschen das Gefühl, es ist ein leichter Hype, der da schon seit geraumer Zeit spürbar ist. Vielleicht in kurzen Worten, Kai, was ist denn Kubernetes? Wofür brauche ich das? Einfach mal als Frage an dich.
Man hört immer mehr davon, das stimmt. Es gibt auch von Gartner immer jedes Jahr so eine tolle Aussage. Inzwischen sagt die aus, dass Ende des Jahr 2022 75% aller globalen Organisationen containerisierte Anwendungen einsetzen. Ja, da kann man schon glauben, 2019, also vor 3 Jahren knapp, haben sie noch gesagt, dass es nur 30% sind. Also wahrscheinlich kommt da auch ein bisschen dieser Hype her, dass eben so viele große und auch kleinere Organisationen sich dieses Thema eben anschauen. Wenn man jetzt immer von Containern spricht, muss man vielleicht sagen, da kommt dann oft auch das Thema Microservices mit einher. Ja, also man verabschiedet sich von einer klassischen monolithischen Anwendung, wo alles in einer Anwendung läuft, zum Beispiel auch in einer VM, und fängt halt an, diese Dienste, also Services, eben kleiner zu machen. Und da bietet es sich eben an, diese aufgeteilten Dienste von einer großen Anwendung halt in sehr viele kleinere Container zu packen. Wenn ich das aber mache, dann habe ich eben nicht wie in der Vergangenheit eine große VM zum Beispiel, sondern ich habe halt dann, wenn man das 1:1 übersetzen würde, bräuchte ich halt sehr, sehr viele VMs, die halt jeder nur einen Dienst haben, und das Ganze zu handeln wird halt sehr, sehr schwierig. Ich muss mich dann darum kümmern, dass diese VMs untereinander sprechen können, dass die Namensauflösungen tun für die Dienste und so weiter. Und hier kommt eben Kubernetes ins Spiel. Kubernetes ist eine Orchestrierungsplattform für Container. Ja, das heißt, wenn ich Container ausrollen will, es müssen jetzt nicht Microservices sein, das bietet sich aber an, dann übernimmt hier das Kubernetes das Management von diesen Containern. Ja, das heißt, mir als Betreiber ist es danach egal, welcher Container auf welchem Host oder auf welchem Worker-Node heißen, die dann läuft. Oder wenn so ein Worker-Node abstürzt, kümmert sich auch Kubernetes um das Umverteilen dieser Container automatisiert. Ja. Der Vorteil vor allem, wenn man sowas einsetzt, ist, dass ich eben nicht nur bei einer monolithischen Anwendung auf eine VM setzen muss, und wenn die nicht verfügbar ist, dann ist mein Dienst nicht verfügbar. Oder wenn die VM jetzt zu langsam wäre, dann muss ich die händisch vergrößern und so weiter. Und hier kann ich bei Kubernetes mit Microservices einen sehr einfachen Ansatz fahren. Und zwar, wenn ich von einem Dienst, weil der sehr, sehr arg frequentiert ist, mehr brauche, dann kann ich diesen einen Dienst eben mehrfach starten über mehrere Container, über mehrere Hosts hinweg. Und dieses Management übernimmt Kubernetes.
Ja, die gute alte VM hattest du erwähnt. Da kennt jeder quasi seine VM mit Namen und man weiß, was jede VM macht. Wird es denn später dann gar keine VMs mehr geben, wenn plötzlich alles containerisiert ist? Oder wie wird denn da die so eine ja, normale Enterprise-Umgebung aussehen zukünftig?
Also da ist die Antwort einfach. Nein, es wird weiterhin auch Virtualisierungsumgebung geben. Also eine Containerisierung führt nicht zwangsweise dazu, dass es später gar keine virtuellen Umgebungen gibt. Es ist auch so, wenn man jetzt ein Kubernetes-Cluster nicht als Managed Service bei Azure oder Ähnlichem bezieht, sondern man sagt, ich möchte selber einen Kubernetes-Cluster betreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man am Anfang diesen Kubernetes-Cluster auch in virtuelle Maschinen reinpackt und nicht direkt auf Bare Metal startet. Das Zweite ist, nicht jede Anwendung muss zwangsweise in einem Container laufen, beziehungsweise es ist auch nicht so, dass jede Anwendung, eine monolithische Anwendung zwangsweise in ein Microservices aufgebrochen werden muss. Dementsprechend wird es auch, sag ich, einen Parallelbetrieb geben. Es wird monolithische Applikationen geben in einem klassischen Umfeld von VMs, wie wir es momentan kennen, wie es die meisten Leute betreiben. Und zusätzlich wird es halt Anwendungen geben, die halt eben in Containern laufen, vielleicht auch nur in einer VM und daneben läuft da halt ein Kubernetes-Cluster mit einem Microservice mit Hochverfügbarkeit und Skalierungseffekten. Das heißt, es wird eine Mischung geben, so wie wenn damals, es wird immer oft als Analogie gesehen, als die Server-Virtualisierung kam. Damals konnte man ja auch sagen, es wird weiterhin noch Bare-Metal-Server geben. Es gibt auch heutzutage noch Anwendungsfälle. Wir denken jetzt mal an einen Backup-Server oder ähnliches, einen Tape-Server und so weiter. Also in Umgebungen gibt es immer noch Bare-Metal-Server. Die Virtualisierung hat nur sehr, sehr viele davon abgelöst. Ähnlich könnte man das jetzt in einer virtualisierten Umgebung auch sehen. Es wird weiterhin VMs geben, aber halt nicht mehr so viele.
Eine weitere Frage, die man sich in dem Zug natürlich stellen kann, wenn man jetzt plötzlich nicht mehr jede VM beim Namen kennt, sondern automatisiert hunderte von Containern entstehen und wieder sterben, können ja sicherlich auch gewisse Herausforderungen auftreten, die man dann auch meistern darf, die man vorher so gar nicht gekannt hat. Welche Probleme, Herausforderungen oder Nachteile würdest du denn im Bereich Kubernetes aus deiner Erfahrung raus einfach mal ein paar nennen?
Wo Licht ist, ist auch Schatten, sagt man ja immer so schön. Ja. Ein wesentlicher Unterschied, wenn man jetzt einen Container zu einer VM 1:1 vergleichen würde, ist, Container sind in erster Linie, man sagt da stateless. Das bedeutet so viel wie Änderungen, die man in einem Container tätigt, während er läuft, zum Beispiel indem ich Dateien in diesen Container speichere, die sind weg, sobald der Container angehalten wird. Bedeutet so viel wie, ich starte den Container neu oder ich starte die VM neu, auf dem ein Container läuft, dann sind alle Informationen, die in dem Container waren, bevor der Neustart, sind weg. Wenn man sich jetzt mal überlegt, man startet eine Datenbank als Container, dann wäre das natürlich sehr, sehr unhübsch, wenn diese Daten nach einem Neustart weg sind. Das heißt, sobald man anfängt mit Containern zu arbeiten oder in Kombination Container in einem Kubernetes, Cluster, dann muss man sich um die sogenannten persistenten Daten kümmern. Ja, dafür gibt es dann Lösungen. Also man kann auch den Containern mitteilen, dass sie ihre Daten eben nicht im Container speichern, sondern extern. Jetzt hast du ja auch schon selber gesagt, wenn ich sehr, sehr viele Container habe, die ich dann vielleicht auch gar nicht mehr selber so richtig benenne oder ich gar nicht weiß, wo die laufen, macht natürlich das etwas Sinn, das zu automatisieren. Das heißt, sobald ich einen Container habe, wo ich persistente Daten habe, möchte ich automatisiert einen persistenten Speicher anmachen. Da gibt es zum Beispiel von NetApp dann auch Plugins. Bei NetApp heißt dieses Plugin inzwischen Astra Trident. Kann man vielleicht auch dazu sagen, alles, was in dieser Kubernetes- oder Containerwelt sich bei NetApp bewegt, ist meistens mit Astra oder fängt mit Astra an. Da gibt es auch noch ein Astra Control oder ein Astra Data Store. Das wären vielleicht mal Themen für einen separaten Podcast. Aber genau, und so gibt es das Astra Trident, was es als Plugin gibt, mit dem man eben einen NetApp-Speicher automatisiert an einen Container macht, um dann eben zum Beispiel bei einer Datenbank persistente Daten von der Datenbank auf eine NetApp zu speichern. Das ist ein wesentlicher Punkt, um den man sich eben kümmern muss. Also man darf nicht blindlings einfach nur einen Container starten, in dem Dateien gespeichert werden, weil die sind dann weg. Wenn man jetzt auf Kubernetes selbst schaut, muss man auch sagen, Diese ganze Plattform ist vor allem auf Geschwindigkeit ausgelegt, ja, auf Weiterentwicklung. Das ist auch im Endeffekt das Ziel von containerisierten Anwendungen, ja, um Geschwindigkeit zu machen, schnell neue Sachen ausrollen zu können. Und hier ist es so, bei Kubernetes gibt es keine Long-Term-Releases. Ja, also man kann hier nicht sagen, ich installiere mir einen Kubernetes-Cluster und den betreibe ich 5 Jahre und ich muss den nicht anlangen, sondern Kubernetes supportet immer 3 Versionen. Eine Version, das wäre ja nicht so schlimm mit diesen 3 Releases oder mit den 3 Versionen, sondern das Thema kommt dann zum Tragen, alle 15 Wochen kommt ein neues Release. Und wenn man das aufrechnet, dann hat man maximal einen Supportzeitraum von 14 Monaten. Das ist jetzt wörtlich etwas schwierig zu erklären. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, man wird wahrscheinlich alle halbe Jahre oder alle 8 Monate einen Release-Wechsel machen von seinem Kubernetes-Cluster. Ja, wenn wir jetzt mal zurück überlegen, wie häufig man jetzt seine Windows-Version von 2019 auf 2022 updatet, ja, das macht man jetzt auch nicht alle 8 Monate oder alle 6 Monate. Das heißt, hier müssen vor allem die Operation-Teams sich etwas umstellen. Sie müssen häufiger eben aktiv solche Updates machen. Damit das auch nicht alles immer händisch ablaufen muss, gibt es auch für Kubernetes wiederum, sag ich mal, Management-Tools. Da wäre jetzt eins Rancher von SUSE, mit dem man dann eben auch diese Updates unterstützt machen kann, auch in dem laufenden Betrieb. Also man muss ja auch keine Downtimes einrechnen. Ja. Man kann Kubernetes-Cluster komplett während des Betriebs zum Beispiel updaten. Ja. Gibt es auch verschiedenste Ansätze.
Sofern die Container mitmachen, ja.
Wenn die Container das unterstützen, ja. Wenn ich natürlich nur einen Container habe, einen monolithischen Container, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Heutzutage natürlich immer ein heißes Thema Security. Per se kann man sagen, dass Kubernetes jetzt nicht unsicherer ist wie andere Anwendungen. Aber da Kubernetes selber, also die Software selber ja nur ein Betrieb darstellt, kommen halt andere Sachen dazu, und zwar die ganzen Container. Ja, also wenn jetzt Entwickler sich Container runterladen, vorhandene Container verwenden oder eben in Updates neue Container ausrollen, da hat man eine relativ hohe Geschwindigkeit, wo eben Software aktualisiert wird, neue Software hinzukommt oder vielleicht alte Software auch rausfliegt. Und hier muss man halt etwas spezieller aufpassen, damit man eben sicherstellt, dass in verwendeten Containern, die aus der Entwicklung kommen oder die man sich sogar aus dem Internet vielleicht runterlädt, eben nicht veraltete Frameworks mit drin sind oder vielleicht auch Security-Lags drin sind. Ja. Hier gibt es auch Software, die einem da unterstützt. Es ist aber vor allem so, dass bei Kubernetes eher ein komplettes Security-Konzept da sein sollte, was eben von Entwicklung bis Operations komplett umgesetzt wird. Hier ist vor allem ein Definieren von einem Regelwerk sehr, sehr wichtig. Also man kann sich hier nicht nur auf Software verlassen, sondern alle müssen sich an die Spielregeln halten, damit eben so ein Kubernetes-Cluster auch sicher betrieben werden kann. Ja, das ist vielleicht ein bisschen spezieller als bei Standardanwendungen, in Anführungszeichen. Ein Thema ist auch noch, ich nenne es jetzt mal Toolsets. Ja, wir haben jetzt ja auch schon gemerkt, ich habe neben dem reinen Kubernetes, haben wir jetzt zum Beispiel über Astra Trident gesprochen, dann haben wir schon über Rancher gesprochen. Wenn man jetzt über Security spricht, könnte man auch bei SUSE zum Beispiel über Neuvektor sprechen. Dann kommen solche Themen rein wie, die Kubernetes-Cluster werden oft als sogenanntes GitOps betrieben. Ja, das heißt, ich definiere meine ganzen Konfigurationen in sogenannten YAML-Files in Kubernetes-Umgebungen. Und anstatt, dass ich die irgendwie in meinem C-Laufwerk oder unter Dokumente verwalte, benutze ich da eben ein Git-Versionierungssoftware-Version dafür. Kann dieses dann auch nutzen, um wiederum das Ausrollen meiner Änderungen zu automatisieren. Das sind dann sogenannte CI/CD-Pipelines zum Beispiel. Und so kommt dann ein großer Haufen zusätzlicher Software dazu, der noch um diesen Kubernetes-Cluster herum wächst. Ja. Das ist jetzt nicht direkt ein Nachteil, aber hier gibt es inzwischen auch eine sehr, sehr große Auswahl. Und in diesem Dschungel eben dann die richtigen Tools zu finden, die das tun, was man braucht, ist schon auch eine Herausforderung, vor denen viele Leute stehen, die anfangen, eben ein Kubernetes-Cluster zu betreiben. Genau. Wenn man schon bei dem Betrieb sind von Kubernetes-Clustern, wird eigentlich in einem Atemzug auch immer DevOps oder DevSecOps genannt. Der Hintergrund ist folgender, dass wenn man eine containerisierte Anwendung auch als Microservice zum Beispiel betreibt, auf solchen Kubernetes-Plattformen, da muss die Entwicklung mit den Operations zusammen dieses betreiben. Also es ist nicht so wie in der Vergangenheit, es gibt irgendein Installationspaket und dann wird halt gesagt, okay, das ist eine neue Software und bitte installiere die jetzt auf dem Server und dann gibt es irgendwann eine neue Version und dann wird die auf dem Server installiert. Und wenn es nicht tut, dann wird halt an die Entwicklung gefragt und fertig, sondern das ist schon mehr ein Hand in Hand. Ja. Die Entwicklung schreibt diese sogenannten Manifeste oder die Deployments, in denen sie definieren, wie denn diese Software zu laufen hat. Und das ist sehr stark dann verzahnt auch mit der Infrastruktur drunter. Und da muss dann eben das Operations-Team zum einen verstehen, wie die Anwendung funktioniert, was diese braucht. Aber die Entwicklung muss auch verstehen, was sozusagen in der Infrastruktur drunter ist. Und gibt es zwar auch definierte Punkte, wo die übergeben. Man müsste jetzt aber sagen, es ist eher ein Mindset der Infrastruktur, der sich ändern sollte, wenn man Kubernetes-Cluster macht, sodass eben nicht die Entwicklung nur entwickelt und die Operations betreiben, sondern die sind beide Hand in Hand verantwortlich, dass diese Anwendung so läuft, wie man das denn möchte.
Weitere Fragen, die ich mich jetzt gerade gestellt habe, vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, aus deiner Erfahrung, was sind denn so typische Anwendungen, mit denen ein Unternehmen anfängt, in containerisierten Umgebungen quasi zu starten? Also ist das ein Mail-Server oder ist es eher eine Web-Anwendung? Also was sind so die typischen ersten Anwendungsgebiete, wo man einfach den größten Nutzen sieht?
Wie immer kommt es darauf an. Am ehesten sieht man das aber natürlich bei Firmen, die selber Software herstellen. Ja, das ist natürlich das Prädestinierte, ja. Weil wenn diese Firmen selber Software herstellen, dann möchten sie ja schnell diese Software warten können, sie möchten sie schnell erweitern können, sie möchten diese skalierbar haben können und so weiter. Jetzt muss man aber natürlich nicht Softwarehersteller sein wie Microsoft oder andere, ja, damit man sagt, ich mache jetzt irgendwas mit Microservices oder Containern, sondern inzwischen ist es ja so, dass eigentlich so gut wie jede Firma interne Softwareentwicklung hat. Und wenn es nur ist, dass irgendwelche Schnittstellen geschrieben werden und ähnliches, ja, aber auch diese Schnittstellen müssen betrieben werden. Ne? Und hier sieht man, das geht von bis, also beim Maschinenbauer, der jetzt seine Maschinen ansteuern will, über SAP automatisiert, wo er dann halt eben Container verwendet, um diese Schnittstelle zu machen, wo er dann halt auch skalierbar, je nachdem, wie viele Maschinen er hat, kann er dann halt mehrere Container starten. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Kunden, die setzen dort Container ein für die Zertifikatserstellung ihrer Geräte. Ja, da wird immer ein Container gestartet, der erstellt ein Zertifikat, das wird dann auf das Gerät aufgespielt und danach wird der Container wieder beendet. Und je nachdem, wie viel sie gerade in der Produktion haben, starten sie dann halt einfach dynamisch immer mehr Container. Ja, also angenommen, ich habe jetzt 20 Geräte, wo ich Zertifikate erstellen will, dann starten die halt 20 Container. Und wenn ich in der nächsten Charge nur 5 habe, dann starten sie halt nur 5 Container. Also ganz bedarfsgerecht, wie sie es halt brauchen. Deswegen kann man das nicht pauschal sagen. Aber du hattest das Beispiel genannt, Mail-Server. Das sind natürlich nicht so Anwendungen, die man, also von extern, wenn man irgendetwas bekommt, dann fängt man nicht an, diese externe Anwendung irgendwie krampfhaft in irgendwelche Container umzubiegen, sondern es wäre schon etwas, wenn man es aus eigenem Antrieb erstellt, dann ist momentan de facto der Standard, dass man Software in Containern eben bereitstellt. Und da ist der Anwendungsfall natürlich sehr, sehr breit, kommt sehr stark auf den Kunden an. Bei Machine Learning zum Beispiel ist es auch so, da wird alles auf Containerebenen gemacht. Ne? Also wenn man jetzt Machine Learning anfangen würde, ja, oder wenn man eine Firma beauftragt, die Machine Learning für einen macht, dann würde das alles in Containern ablaufen. Ja.
Aus AU-Sicht, wir sind ja ein Systemhaus, spezialisiert auf das ganze Data Center, auch Hybrid als Stichwort. Das heißt, das ist sicherlich auch ein Thema, was in containerisierten Umgebungen sehr, sehr häufig zum Tragen kommt, dass man eben Containerlandschaften hybrid aufbaut, was mit Rancher ja zum Beispiel möglich ist. Das heißt, ich habe eine Oberfläche, aus der raus ich meine Containerlandschaft bei einem Hyperscaler, aber auch bei mir on-prem verwalten kann. Jetzt stelle ich mir die Frage, was können wir denn unseren Kunden sonst noch anbieten, gerade in dem Bereich Containerplattform, Kubernetes? Vielleicht könntest du da mal noch einen kurzen Überblick geben, wo wir unterstützen können.
Genau, also da gibt es verschiedenste Stufen. Wenn wir jetzt sagen, ein Kunde hat bereits einen Kubernetes-Server, der hat sich damit schon beschäftigt, der läuft und er kommt eben an das Thema mit diesen persistenten Daten, dann wäre das Einfachste natürlich, dass wir sagen, wir können ihn unterstützen, seine NetApp eben mit dem Kubernetes-Cluster so zu verbinden, dass er persistente Daten da machen kann. Ja. Wir haben auch schon diverse Anfragen gekriegt, okay, wir haben jetzt hier schon Anwendungen, die wir laufen haben in den Kubernetes-Clustern. Wie backup ich das Ganze? Ja? Die Entwicklungsabteilung sagt, na, das brauchen wir nicht backuppen, wir haben ja unseren ganzen Code, aber so funktioniert die Welt leider halt auch nicht. Ja? Also in einem Desaster will man auch nicht immer alles von Null anfangen müssen, sondern würde man ja schon auch gerne auf Vorhandenes zurückgreifen können. Ja? Also wenn es um so Themen geht, ist, wie backup ich Kubernetes-Umgebungen, können wir unterscheiden. Das andere ist, wenn jetzt nicht aufgrund von diesem Podcast, aber wenn in einer Firma schon eben dann langsam die Anforderungen aus der Entwicklung an Kubernetes-Cluster kommen, dann können wir hier auf zwei verschiedene Weisen unterstützen. Eine Variante wäre, dass man zusammen eben einen Kubernetes-Cluster mal aufsetzt als POC, sodass man da mal eben ein Gefühl dafür kriegt, damit auch die ganze Betriebsmannschaft eben nicht von A bis Z von vorne anfangen muss, sondern dass sie halt eben schon ein gewisses gutes Grundsetup bekommen. Ja, man muss doch ein bisschen was beachten, wenn man solche Kubernetes-Cluster aufsetzt, dass man da nicht die ganzen Fallstricke halt mitnimmt. Oder wenn es schon auch konkrete Pläne gibt, sag jetzt mal eine Art App-Delivery-Plattform dann zu betreiben, ja, also ein bisschen mehr wie nur ein Container, sondern wenn man eben sagt, okay, ich habe hier konkrete Anforderungen für folgende Applikationen, die wir dann in Zukunft entwickeln und betreiben wollen. Da bieten wir auch unter anderem mit einem Partner, der Fullstacks, einen entweder Innovationsworkshop beziehungsweise auch so einen App-Delivery-Plattform-Workshop an, wo wir eben geguided in einem Workshop-Charakter eben mal durchgehen, was will der Kunde erreichen, was ist für sowas denn dann später alles notwendig. Ja? Also brauche ich gleich alle Tools, kann ich klein anfangen, kann ich das dann sukzessive aufbauen. Mache ich eben ein hybrides Konzept, ja, dass ich Teile vielleicht schon in der Cloud laufen, weil ich sage, das ist ein Teil, der später sehr stark skalieren muss und ein Grund, sag mal, mein Core-Service oder so, der läuft dann bei mir on-premise, um Kosten zu sparen. Das kann man dann in solchen Workshops eben im Vorfeld auch schon mal mit dem Kunden zusammen erarbeiten, bevor der anfängt, ja, und dort dann sich in irgendwelchen Sachen verrennt. Das sind so momentan die Themen, die wir häufig begleiten bei Kunden.
Von dem her ist wichtig mitzunehmen, wenn es um Container geht, darf man sich gerne bei uns melden. Super, vielen Dank Kai für deinen Input, für die vielen Infos, die wir alle mitnehmen dürfen.
Ja, vielen Dank Benny für die Einladung, hier teilzuhaben am Podcast. Hat Spaß gemacht. Können wir dann vielleicht auch mit dem ein oder anderen Thema wiederholen.
Es gibt definitiv Content für weitere Podcast folgen. Genau, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Liebe ZuhörerInnen, danke für Ihre Zeit. Wir würden uns sehr freuen, Ihre Meinung oder Ihre noch offenen Fragen zu diesem oder auch zu neuen Themen über podcast@au.de zu erfahren. Bis bald.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.